NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Oktober 1529. Das Ende der ersten Belagerung Wiens durch die Türken.
100.000 schwer bewaffnete Krieger, 22.000 Kamele, Zehntausende von Pferden und 300 leichte sowie mittelschwere Geschütze. Mit dieser beeindruckenden Streitmacht nahm der osmanische Sultan Süleyman I. im September 1529 Kurs auf Wien. Und das alles wegen eines Apfels. Eines goldenen Apfels allerdings.
Kızıl Elma, bu Türk tarihinin çok umumi bir efsanesi.
Der goldene Apfel ist ein Mythos in der türkischen Geschichte,
erklärt der türkische Historiker İlber Ortaylı die Bedeutung der sagenumwobenen Frucht für die Herrscher vom Bosporus.
Er beschwört den Eroberungswillen des Osmanischen Reiches. Zuerst war Istanbul, die alte Kaiserstadt Konstantinopel, für die Osmanen der goldene Apfel. Als sie Konstantinopel erobert hatten, wurde Rom der goldene Apfel. Dann Wien. Denn Wien gehörte zum Heiligen Römischen Reich. Dort residierten die Kaiser.
Der osmanische Traum war der Albtraum Europas. 1521 hatte Sultan Süleyman das christliche Bollwerk Belgrad eingenommen, 5 Jahre später das Königreich Ungarn unterworfen. Mit jedem Kilometer, den das türkische Heer vom Balkan ins Herz des Abendlandes vorstieß, wuchs die Angst vor den als besonders grausam verschrienen muslimischen Eindringlingen. In einem Brandbrief an Kaiser Karl V. malte Bischof Paolo von Nocera die Zukunft des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in düsteren Farben.
Glaube Eure Majestät ja nicht, dass Sultan Süleyman an etwas anderes denke, als unsere Reiche einzunehmen. Da er von Natur ruhmbegierig und durch seine großen Siege und den Glanz seiner Herrschaft kühn und verwegen geworden ist. Ich habe von glaubwürdigen Männern gehört, dass er oft sagt, ihm gebühre füglich das Imperium über Rom und das ganze Abendland, da er der rechtmäßige Nachfolger des Kaisers Konstantin sei.
Wer war dieser Süleyman, dessen Reich sich von Nordafrika über den Nahen Osten und die Türkei bis auf den Balkan erstreckte, vor dem ganz Europa zitterte und der seine Hand nach Wien ausstreckte, den aber gleichzeitig seine Gegner ehrfürchtig den Prächtigen nannten? Heda Reindl-Kiel, Expertin für osmanische Geschichte an der Universität Bonn.
Erstens mal war Süleyman natürlich also rein körperlich jemand, der was darstellte. War groß, schlank, offensichtlich sehr angenehm auch im Umgang. Und er hat gezielt Prachtentfaltung für politische Zwecke eingesetzt. Und das hat man natürlich europäischerseits fasziniert beobachtet. Also wir haben Briefe des Flamen Busbeck, der also als kaiserlicher Gesandter ins Osmanische Reich geschickt wird. Der ist völlig platt.
In einer Depesche äußert sich Busbeck über die Erfolgsaussichten der osmanischen Expansionspolitik.
Ihnen stehen die Mittel einer Großmacht zur Verfügung. Praktische Erfahrung in der Kriegsführung, Selbstvertrauen durch Erfolge. Sie ertragen viel und setzen auf Einigkeit, Ordnung und Disziplin, Einfachheit und Wachsamkeit. Auf unserer Seite haben wir öffentliche Armut und privaten Luxus, den Mangel an Leidensfähigkeit und Kampferfahrung. Gibt es Zweifel daran, wie es ausgehen wird?
Auch Süleyman selbst war vom glücklichen Ende seines Feldzugs gegen Habsburg überzeugt. Die reibungslose Eroberung des Balkans und das ständig wachsende Heer des Sultans schienen ihm recht zu geben. Von Ungarn aus war Wien, die Stadt des goldenen Apfels, nur noch einen Steinwurf weit entfernt.
Das heißt, dass die Osmanen ursprünglich gar nicht vorgehabt hatten, wirklich nach Wien zu ziehen, sondern es ging vor allem darum, die ungarischen Eroberungen zu sichern. Und zufällig hat sich kein Heer dazwischen befunden. Und man konnte also ohne Schwierigkeiten nach Wien vorrücken.
Die Nachricht vom scheinbar unaufhaltsamen Marsch der Türken auf Wien verbreitete sich unter Europas Christen wie ein Lauffeuer. Bald galten die muslimischen Heiden aus dem Morgenland als existenzbedrohende Volksnot, als Teufel in Menschengestalt. Für dieses teilweise bis heute überkommene Zerrbild waren vor allem sogenannte Türkenlieder verantwortlich. Eine Art gesungene mittelalterliche Bildzeitung, mit der das einfache Volk auf dem Laufenden gehalten wurde.
Herrgott, in deinem Reiche, im allerhöchsten Thron,
Schau an, wie grausam Leiche der Türk greift wieder an. Verfolgt die Christenheite mit Gefängnis, Mord und Brand. Jetzt in diesen Zeiten durchs ganze Ungarland.
Im September 1529 tauchten die ersten Türken an der Donau auf und verwüsteten die Wiener Vorstädte. Einige tausend Flüchtlinge, die in letzter Minute entkommen wollten, wurden von osmanischen Marodeuren, den Akinje, niedergemacht, darunter vor allem Frauen und Kinder. In wenigen Tagen riegelte Sultan Süleymans Armee die Stadt vollkommen ab. Hedda Reindl Kiel.
Eine anständige islamische Eroberung sieht immer so aus: Man zieht vor eine Stadt und fordert die Stadt dazu auf, Schlüssel raus, ergebt euch. Wenn ihr euch ergebt, passiert euch nichts. Normalerweise haben Städte, die auch nur die geringste Chance gesehen haben, eine Belagerung abzuwehren, gesagt: Pustekuchen, wir denken gar nicht dran. Und so war es in Wien auch.
20.000 Bewaffnete organisierten die Verteidigung der Stadt, die mit etwa 70 Festungskanonen bestückt war. Auf der anderen Seite der Mauern stand das zahlenmäßig weit überlegene Heer des Sultans, der 300 Kanonen aufbieten konnte und rund 100.000 Kämpfer, darunter 20.000 Janitscharen.
Die Janitscharen waren die Elitetruppe des Osmanischen Reiches. Das war sozusagen die Atomwaffe der Osmanen. Daneben gab es natürlich Reitertruppen, aber die gefürchtetste Truppe waren die Janitscharen.
Die Rekrutierung der legendären Leibgarde des Sultans ist übrigens der einzige bekannte Fall von Zwangsislamisierung unter den Osmanen.
Und zwar hat man sozusagen als eine Art Steuer Knaben, wobei man Knaben sehr in Anführungsstriche setzen muss, denn das waren im damaligen Verständnis junge Männer aus christlichen Dörfern nach einem bestimmten Schlüssel sozusagen eingesammelt. Die mussten kräftig sein, robust, draufgängerisch. Wenn es ging, noch intelligent dazu, war aber nicht unbedingt Bedingung. Und die hat man, sofort gesagt, also du heißt ab jetzt Osman Musa Mehmet, ja, sowas.
Bei der Belagerung der Stadt Wien spielten die Janitscharen eine Hauptrolle. Binnen dreier Tage wollte Sultan Süleyman die Stadt sturmreif schießen und von seiner Elitetruppe einnehmen lassen. Anschließend sollte der Stephansdom zur Moschee gemacht werden und der goldene Halbmond statt des Kreuzes an seiner Spitze leuchten. Salve um Salve ließ der Sultan gegen die Stadtmauern feuern und vertraute zunächst auf seine bisher erfolgreiche Strategie. Der Wiener Militärhistoriker Christian Orten.
Im Unterschied zur Feldschlacht gelangten bei einer Belagerung einer Festung schwere und schwerste Geschütze zum Einsatz. Sie sollten in die Wälle preschen, schießen, um der nachfolgenden Infanterie den Weg in die Stadt, in die Festung zu ermöglichen. Durch den Ausbau und die Modernisierung von Festungen war es aber bald nicht mehr möglich, dass man alleine mit Belagerungsartillerie diese Breschen schießen konnte. Und dementsprechend musste auch ein anderes Kampfmittel zum Einsatz kommen.
In einer später verfassten österreichischen Chronik heißt es dazu:
Die Türken hatten wohl viel Geschütz, aber unter ihren Kanonen wenige, welche für die Zerstörung von Mauern und Schanzen taugten. Darum suchten sie der Stadt durch unterirdische Gänge Minen beizukommen, in denen Pulver angehäuft wurde. Aber die Belagerten waren auf der Hut. Überall lauschte man in den Kellerräumen. Wasserbecken und Trommeln wurden aufgestellt, um die geringste Erschütterung des Erdbodens wahrzunehmen. Wiederholt wurden halbvollendete Minen gefunden und zerstört. Süleyman bebte vor Wut, dass Wien, dessen Fall ihm so leicht geschildert worden war, so nachhaltig widerstand.
Am Donnerstag, den 14. Oktober, unternahmen die Janitscharen einen weiteren Sturmangriff. Am Freitag, dem Feiertag der Muslime, wollte Süleyman die Stadt endgültig bezwungen haben und in Wien einmarschieren. Doch auch dieser Angriff scheiterte an der entschlossenen Gegenwehr der Wiener. Die Türken hatten aber auch Eis und Schnee zum Gegner. Ein früher Wintereinbruch nahm selbst den Janitscharen jede Lust auf eine Fortsetzung der Belagerung. Die Elitetruppe widersetzte sich schließlich sogar dem Befehl zu weiteren verlustreichen Attacken. Sultan Süleyman blieb keine Wahl. Am frühen Morgen des 15. Oktober 1529 musste er seine Zelte vor Wien abbrechen.
Wie er die Stadt nicht gewonnen, ihm glücket nicht sein Sach, heimlich ist er entronnen, per eitler, finsterer Nacht.
Reimte der Volksmund den abziehenden Osmanen voller Spott hinterher. Der Sultan soll sich allerdings mit einem letzten Massaker revanchiert haben.
So hat der Türk alles deutsche Volk, das bei ihm gefangen gewesen, tyrannisch und erbärmlich erwürgen lassen vor der Stadt. Es war ein solches jämmerliches Geschrei unter dem Volk, als sie es in Wien nie gehört haben.
Süleyman zog mit seinem Tross auf den Balkan zurück. Doch die angebliche Niederlage der Türken vor Wien war keine. Der Habsburger Erzherzog Ferdinand, Bruder von Kaiser Karl V., musste große Teile Ungarns verloren geben, sagt die Historikerin Hedda Reindl-Kiel.
Im Übrigen hat Ferdinand anscheinend unter dem Eindruck der Belagerung freiwillig den Osmanen größere Geldsummen bezahlt. Habsburgischerseits war es wahrscheinlich eher als eine Art Bestechung gemeint. Und die habsburgischen Gesandtschaften haben diese Tributzahlungen als äußerst peinlich empfunden. Also das ist erst Anfang des 17. Jahrhunderts dann zum Erliegen gekommen. Aber bis dahin hat man die Habsburger eigentlich als eine Art Vasallen betrachtet.
Dazu kam, dass Österreich jederzeit neue Angriffe der Osmanen fürchten musste. 1683 gelangten sie noch einmal vor die Tore Wiens und belagerten erneut die Stadt. Diesmal aber wurden sie von einem deutsch-polnischen Heer vernichtend geschlagen. Obwohl die türkischen Eroberungszüge lange zurückliegen, haben viele Vorurteile bis heute überlebt. Die Türkei als Rechtsnachfolger des Osmanischen Reichs hat noch immer unter Vorbehalten und Ressentiments zu leiden, die ihren Ursprung in den Türkenkriegen des 16. und 17. Jahrhunderts haben.
Das sind die Reste von Kreuzzugspropaganda, das sind die Reste von Türkenpropaganda, die beiden Belagerungen Wiens etc. Das alles spielt dabei natürlich eine Rolle. Und es spielt auch eine Rolle, wenn Sie denken, also zum Beispiel Leute wie ich haben in der Schule von den Türken nur so viel erfahren, im Geschichtsbuch stand irgendwie drin, asiatisches Reitervolk, das bis vor die Tore Wiens gelangte oder sowas. Das war alles, was man über Türken erfahren hat.
Am deutlichsten werden die Vorurteile gegenüber den fremden Nachbarn in der Diskussion um einen möglichen EU-Beitritt der Türkei. Namentlich Österreich hat in den letzten Jahren versucht, Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei zu hintertreiben.
Das Problem ist, wenn man Verhandlungen zusagt, was den Beitritt an sich betrifft, dann bedeutet das ja natürlich schon, dass der Fuß in der Tür ist und dass die Frage, wann geht die Tür auf, dann nur noch eine Frage des Zeitraumes ist.
Erklärte der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser schön bildhaft die Sorgen Österreichs. Möglicherweise spielen dabei liebgewonnene Klischees eine Rolle. Durch viele Geschichten und Anekdoten geistert noch der Krummsäbel schwingende Osmane, immer auf Eroberungen aus und immer auf dem Sprung nach Wien und ins christliche Abendland. Der türkische Historiker Feridun Emecen rät allerdings dazu, die Kirche im Dorf zu lassen.
Die Europäer haben viel heftigere Auseinandersetzungen untereinander geführt als mit den Osmanen und dennoch leben sie heute zusammen, ohne Probleme. Denken Sie an die Deutschen und die Franzosen. Aber hier gibt es vielleicht ein kulturelles Problem mit dem Christentum und dem Islam, obwohl ich glaube, dass man das überwinden muss, denn so gesehen sind die Osmanen ohnehin auch Europäer. 600 Jahre lang waren sie ein Teil Europas, haben den Balkan regiert und eine große Rolle gespielt für die Gestalt, die Europa angenommen hat. Sie haben die europäische Kultur beeinflusst und umgekehrt auch.
Zum osmanischen Erbe in Europa gehört unter anderem, worauf gerade die Wiener besonders stolz sind, den Mokka-begeisterten Türken verdankt die Stadt ihre weltweit berühmte Kaffeekultur.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an die erste Belagerung Wiens durch die Türken, die am 15. Oktober 1529 zu Ende ging. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den irischen Schriftsteller Oscar Wilde.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.